Jetzt habt ihr natürlich darauf geachtet, was ich gesagt habe und habt gar nicht darauf geachtet, was ich anhabe. Ich stehe hier mit einem Sakko, das ist mir irgendwie ein bisschen zu groß. Also ehrlich gesagt habe ich Familie Fenner angerufen, ob sie mir eins mitbringen können, damit ich diesen Einstieg machen kann. Eigentlich sieht es gar nicht so schlecht aus, ne? Wahrscheinlich habe ich ungefähr die gleiche Breite wie Stefan, aber eben nicht die gleiche Länge. So sind die Ärmel sowieso ein bisschen zu lang. Aber man kennt das ja eigentlich so von Kindern, wenn man Kleider kauft, ne? Man kauft lieber ein bisschen zu groß, weil ja, man kann ja die Ärmel hochkrempeln oder auch die Hosenbeine. Und dann schwuppdiwupp, nach einem halben Jahr sehen die schon wieder aus wie irgendwelche Hochwasserhosen oder sowas. Also man kennt das halt, jedenfalls die ja schon öfter Klamotten für Kinder gekauft haben. Und dieses Thema zu große Kleidung, davon gibt es auch eine ganze Reihe Sprichwörter. Und man redet ja zum Beispiel davon, dass man in manche Schlappen erstmal reinwachsen muss. Oder man hört den Satz: Ehrlich gesagt, diese Sache, die war mir eine Schuhnummer zu groß. Sprich, dem bin ich noch nicht gewachsen. Beim Fußball hört man das öfter. Es gab ja jetzt ganz frisch die neue Champions League-Auslosung. Und Gruppe A, da hat es Leipzig wirklich schwierig erwischt, mit Paris Saint-Germain und Manchester City in einer Gruppe in der Vorrunde zu sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man am Ende der Gruppenphase sagen wird: Manchester City und Paris, das war für Leipzig doch eine Nummer zu groß. Ich weiß es nicht genau, aber es kann so sein. Ich wünsche es Ihnen nicht, ich wünsche, dass Sie tatsächlich die Vorrunde überstehen, aber gedenkt mal meiner Worte. Genug der Vergleiche, ich ziehe jetzt lieber wieder meine andere Jacke an, die steht mir vielleicht nicht besser, aber die passt mir auf jeden Fall besser. Dankeschön. In unserem heutigen Bibeltext machen wir die Fortsetzung in der Geschichte von Josua. Und zwar an der Stelle, wo Josua genau diesen Eindruck hatte: Dieser Schuh wird mir eventuell eine Nummer zu groß. Und ich lese uns einige Verse aus dem Buch Josua, die Verse 1 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe, von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf allen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Mit dem Hinweis, dass Mose gestorben war, und sein Diener Josua nun die Führung dieses Volkes Israel übernehmen soll, beginnt dieses Buch Josua. Ist ja im Anschluss an die 5 Bücher Mose das nächste Buch, das Buch Josua. Ich denke, uns allen ist klar, dass das wirklich ein großer Schlappen ist, in den Josua nun treten musste. Kein einfacher, wie die Pelzer sagen, Neischlupfschlappe. Das ist, wenn man so abends nach Hause kommt und dann so hinter der Haustür so ein Schlappen steht. Das ist ein Neischlupfschlappe. Also das ist, da schlüpft man hinein in diesen Schlappen. Neischlupfschlappe. Genau, musste ich auch erstmal lernen zu sprechen. Es war also nicht leicht für den Nachfolger des großen Mose, da hineinzukommen, der Nachfolger zu werden von dem, der Israel aus Ägypten geführt hat und der auch mehr als 40 Jahre dieses Volk durch die Wüste geführt hat. Und nicht umsonst beginnt dieses Buch Josua mit vielen, vielen Ermutigungen Gottes für Josua und immer wieder die Botschaft: Sei getrost, sei unverzagt, Josua, ich bin mit dir. Wir wollen heute einmal uns an diesem Text entlang gehen und darauf achten, was Gott Josua zu dieser riesigen Herausforderung zu sagen hat. Und dabei dürfen wir wohl all die Dinge im Hinterkopf haben, die uns quälen, die auch uns herausfordern und bei denen wir genauso dieses Lebensgefühl haben: Ich glaube, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Das überfordert mich. Das bewältige ich nicht. Mein erster Gedanke ist: Neues Land muss eingenommen werden. In Josua 1, Vers 3 heißt es: Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Dieser erste Satz im Gespräch zwischen Gott und Josua ist Verheißung, aber auch Aufgabe, also Verheißung und Aufgabe zugleich. Gott sagt zu, dass das Volk Israel das Land einnehmen wird, dass Gott es ihnen geben wird. Aber das Volk Israel wird dabei nicht untätig sein dürfen. Die Bedingung für die Einnahme ist die, dass sie ihren Fuß auf dieses Land setzen und dass sie es erobern werden, erobern müssen. Die Kanaaniter verließen nicht Hals über Kopf das Land, als sie hörten: Die Israeliten stehen an der Grenze. Jetzt müssen wir aber schnell weg. Also es war nicht so, wie wir es jetzt gerade aus den Nachrichten in Afghanistan gehört haben, als die Taliban ohne Gegenwehr alle Bereiche peu à peu nach und nach zurückeroberten. Diese Städte wurden nie kampflos aufgegeben. Und es genügte auch nicht, dass Josua irgendwo stand und ein Gebet sprach, um die Feinde in die Flucht zu schlagen. Sie mussten es tatsächlich einnehmen, sie mussten es erobern. Gott überließ ihnen kein freies, menschenleeres Land, in dem Milch und Honig von den Bäumen tropfte. Es war ihnen kein Schlaraffenland verheißen worden. Und Gott beamte die Feinde auch nicht einfach so weg, sondern Gott sagte zu Josua: Ich gebe euch das Land, auf das eure Füße treten werden. Und das ist ein geistliches Gesetz, das bis heute gilt. Wenn Gott uns im übertragenen Sinne Land verheißt, eine Sicht eröffnet, eine Tür öffnet, wie wir manchmal das so sagen, dann heißt das aber auch noch, dass wir den Raum betreten müssen, dass wir ihn einnehmen müssen. Wir müssen dieses gute Land einnehmen, wir müssen unsere Fußsohlen draufsetzen und wir müssen Schritte gehen und manchmal ist es tatsächlich ein Schrittewagen. Und vieles, was uns verheißen ist, wird erst nach einem harten Kampf, nach einem sogenannten Glaubenskampf zu unserem Eigentum, zu unserem Angeeigneten, zu unserem Eigenen. Ab und zu erlebe ich es, dass Menschen zum Gespräch kommen und hoffen: So, wenn ich jetzt in die Seelsorge gehe, dann werden alle meine Probleme gelöst. Da bekomme ich einen guten Rat und danach wird alles gut. Ich weiß, ich übertreibe ein wenig, aber ich kenne das von mir selbst. Da habe ich ein großes Problem, führe ein Gespräch mit einem Menschen, dem ich vertraue und hoffe dann, dass ich danach das Problem nicht mehr habe. Der vollmächtige Seelsorger oder wie immer ich ihn benennen möchte, der hat es dann weggebetet, sodass ich völlig unbeschwert weitergehen kann. Das geschieht aber sehr, sehr selten in dieser Form, wie wir uns das natürlich gerne wünschten. Meistens ist der Weg jedoch ein anderer. Man muss manchmal durch viel Kampf ein Land einnehmen, das man vielleicht schon sieht, auf das man ein, wie man sagt, ein Auge geworfen hat, aber es, was einem noch nicht gehört. Da muss man manchmal mutige Schritte unternehmen und losgehen, damit Dinge sich verändern, beziehungsweise ich selbst mich auch verändere. Die eigentlichen Schritte müssen wir oft selbst gehen. Sicher mit Jesu Hilfe und doch auch manchmal mit viel Kampf. Für mich war es zum Beispiel ein Schritt, die Eroberung meines Landes zu glauben, dass Jesus mich bedingungslos liebt, bedingungslos. Und dass ich mich deshalb auch selbst annehmen darf und kann, so wie ich bin. Und nicht, wie ich sein möchte oder wie ich das bei anderen gesehen habe, wie toll die sind, sondern so, wie ich bin. Und eine andere Eroberung meines Landes war das Ablegen von Menschenfurcht und meine Tendenz, es immer allen Menschen irgendwie recht machen zu wollen. Und das hat Gott nicht irgendwie weggezaubert oder so weggeschnipst. Und das wurde auch nicht weggebetet. Schritt für Schritt darf ich dieses Land einnehmen. Und wenn wir als Gemeinde Reich Gottes bauen wollen, dann wird es auch nötig sein, dass wir unsere Fußsohlen aktiv auf Land setzen, es betreten und wir uns bewegen, wir in die Puschen kommen. Von selbst wächst das Reich Gottes selten aus dem Boden. Jeder von uns hat so sein persönliches Land und wir können Jesus bitten, es uns Stück für Stück zu zeigen, zu offenbaren, aber wir müssen dann auch mit seinem Zuspruch, mit seinem Zuspruch des Mutes und der Nichtverzagtheit losgehen, Land betreten. Und wo immer wir gerade stehen, möchte ich uns ermutigen, dass wir uns auf den Weg machen und da vorwärts gehen. Neues Land muss eingenommen werden. Der zweite Gedanke ist, Gottes Wort muss bewahrt werden. Die Herausforderungen und für die Aufgaben, die jetzt vor Josua als Nachfolger von Mose stehen, da sagt Gott dem Josua etwas Zweites. Er sagt ihm, wenn dein Weg gelingen soll, wenn du Erfolg haben willst, was immer auch Erfolg bedeutet, dann hat das etwas mit deiner Haltung zum Wort Gottes zu tun. Ich lese noch einmal die Verse 7 und 8 aus dem ersten Kapitel aus dem Buch Josua. Da heißt es nach Luther 2017, sei nun getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst, und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. So dieses alte Lutherdeutsch klingt ja doch so ein bisschen, ich weiß nicht, an wem das gerade so ein bisschen abgestriffen ist, so vorbeigegangen ist. Deswegen habe ich gedacht, ich lese das nochmal, wie die Hoffnung für alle das etwas verständlicher übersetzt. Da heißt es, halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab, dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird es dir gelingen, was du dir vornimmst. Gott sagt also zu Mose, bewahre, behalte, erfülle dieses Gesetz, das ich Mose gegeben habe. Bewahre dieses Gesetz, denn darin habe ich meinen Willen zum Ausdruck gebracht. Achte darauf, dass du mein Wort, es ist mein Wort, es ist Gottes Wort, dass du es hältst. Gott hat seine Gebote, sein Wort, seinem Volk so übergeben, dass er sich sozusagen fast dieser dieser anbefohlenen Sache nicht mehr annehmen möchte. Er will nicht mehr sozusagen wie so ein Kettenhund ständig hin und her laufen und achten, dass alle irgendwie darauf achten und es halten. Er will mit uns im Vertrauen leben, dass wir uns daran halten. Weiche nicht davon ab, gebietet er dem Josua. Weiche nicht davon ab. Das hebräische Wort Suhe, das hier steht, bezeichnet im Hebräischen das Wort spielerisch tänzeln. Spielerisch tänzeln darf Josua mit dem Gebot Gottes nicht umgehen. Dazu ist es zu wertvoll, zu ernst, zu lebensnotwendig. Aber manchmal denke ich, das ist genau das, wie wir es oft tun. Wir gehen oft spielerisch tänzelnd so mit Gottes Geboten um und legen sie aus, wie wir denken. Wir prüfen ständig, was man als Christ noch so tun darf und was nicht. Und in der Jugendarbeit gehört zu den häufigsten Fragen, darf man als Christ dieses oder jenes? Darf man das? Tänzelnd gehen wir mit Gottes Geboten um und prüfen immer wieder, wie weit wir uns davon entfernen können, bevor es weh tut. Wie weit kann ich es übertreten, bevor Gott mir auf die Finger haut? So dieses nicht im Vertrauen leben, sondern immer so einen Kettenhund haben, der aufpasst, dass ich auch alles richtig mache. Kennen wir dieses Denken? Gott ist an einer Gradlinigkeit unseres Lebens gelegen. Weiche nicht, sagt er. Das heißt, versuche nicht ständig auszuloten, wie weit du von Gott weggehen kannst. Richte deine Energie auf etwas anderes aus, nämlich darauf, dieses Wort gradlinig zu folgen. Bleibe auf dem Weg, richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Ränder, sondern auf die Mitte. Weiche nicht zur Rechten und auch nicht zur Linken, dann wirst du es ausrichten, dann wirst du gelingen haben, sagt Gott. Wer nicht weicht, wird weise, wird einsichtig sein. Und genau diesen Segen Gottes braucht Josua und den brauchen wir. Ein letzter Gedanke, den Gott dem Josua mitgibt, ist: Angst darf dich nicht regieren. Wir haben vorhin gesungen, was macht mir Angst? Ich weiß nicht, ob ihr dabei schon überlegt habt, was es ist, was dir Angst macht. Gott gibt Josua in seiner neuen Herausforderung noch eine dritte Anweisung. Er befiehlt ihn in seinem Leben, nicht Angst und Furcht regieren zu lassen. Und ehrlich gesagt, ich kenne keine andere Bibelstelle, in der Gott so vehement darauf besteht, dass ein Mensch sich nicht von der Furcht bestimmen lassen soll. Und nicht weniger als dreimal macht Gott innerhalb von 4 Versen das zum Thema. Vers 6, sei getrost und unverzagt, denn du sollst. Vers 7, sei getrost und ganz unverzagt. Vers 9, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Andere Bibelübersetzungen drücken das in Varianten ähnlich aus. Sie sagen, sei stark und mutig oder sei mutig und entschlossen mit dieser dreimaligen Aufforderung. Man kann sich schon die Frage stellen, war Josua eigentlich so ein Schisser? War das ein Angsthase? Hat Gott bei ihm so energisch gegen die Furcht im Leben interveniert, weil er ein Problem damit hatte? Oder war es tatsächlich einfach die große Aufgabe? Und ich stelle mir das vor, so ein Volk in ein Land zu führen, was Gott verheißen hat, aber wo man schon wusste, das geht eben nicht kampflos ab. Also ich hätte das auch gebraucht. Wenn das alles so einfach wäre, unsere Realität ist doch oft eine andere. Und tatsächlich, ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht, Angst ist in unserem Land zu einer Volkskrankheit geworden, zu einem Massenphänomen, zu einem Seelenproblem von sehr großer Tragweite. Angst gehört zu den modernen Krankheiten, über die relativ wenig gesprochen wird. Statistiken sagen, dass jeder dritte Deutsche, also ca. 23 Millionen Männer und Frauen, sich das Leben mit einer übertriebenen Ängstlichkeit und Grundhaltung schwer machen. Über 10 Millionen Deutsche leiden einmal in ihrem Leben an einer behandlungsbedürftigen Angststörung. Und das Spektrum ist sehr groß. Das reicht von der konkreten Furcht vor einem bestimmten Gegenstand oder vor bestimmten Tieren bis hin zu gegenstandslosen Lebensangst, Existenzangst, Weltangst. Und dieses Spektrum reicht von der konkreten Furcht auch vor Armut, auch vor Alter, vor Krankheit, vor Arbeitslosigkeit bis hin zu krankhaften Phobien. Und die Angst in der Pandemie vor den Folgen der Krankheit oder auch vor der Impfung ist immer wieder Thema in allen Medien und in unserer Gesellschaft. Und dann ist da auch immer wieder die Rede von neuen Zoonosen. Ich hatte die Predigt schon fertig und habe gestern Abend Nachrichten geguckt, Tagesthemen. Und da wurde auch ein Bericht über Zoonosen ausgestrahlt, dass da, wo Menschen und Tiere immer enger zusammenwohnen, weil Menschen immer mehr Lebensraum von Tieren einengen und sie sich näher kommen, besteht die Möglichkeit, dass Krankheiten von Tieren auf Menschen übergreifen und damit neue Krankheiten, vielleicht sogar neue Pandemien auslösen. Auch davor gibt es eine große Angst, weil für diese neuen Zoonosen gibt es natürlich noch keine Impfstoffe. Ja, es gibt in dieser Welt tatsächlich viele Dinge, vor denen man Angst haben kann. Und hier hinein lesen wir diesen Text aus dem Buch Josua, wo Gott dreimal zu Josua sagt, sei getrost, sei unverzagt. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann man eigentlich Furchtlosigkeit befehlen? Hilft es, wenn Menschen Angst vor einem Gewitter haben, zu sagen, ich befehle dir, hab keine Angst. Also ich befehle dir in Klammern natürlich. Ne? Also hab keine Angst. Wird dadurch die Angst vergehen? Wird man dadurch die Angst los? Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben, zu unserer Existenz. Ein Leben ohne Angst gibt es nicht. Und jeder Mensch erlebt seine persönliche Abwandlung der Angst. Das Maß unserer Angstbereitschaft ist darüber hinaus sehr unterschiedlich. Wer seine Ängste kennt und wer sie angenommen hat und wer es auch gelernt hat, seine Ängste zu meistern, hat im Leben entscheidende, wichtige Entwicklungsschritte gemacht. Und wer es gelernt hat, seine Angst nicht hemmungslos nachzugeben, sondern sie zu bewältigen, sie auf ein, sag ich mal, lebbares Maß einzuschränken, der hat eine gesunde Reife gewonnen. Aber wo immer wir der Angst ausweichen, treten wir auf der Stelle und stagnieren. Das Schwierige dabei ist, dass sich die Angst oft unserem Willen entzieht, dass es nicht von unserem Willen gesteuert werden kann. Wenn Gott uns heute in diesem Josua-Text dazu auffordert, uns dem Thema unserer Ängste und unserer Verzagtheit zu stellen, dann wird es nicht darum gehen, dass wir ein Leben ohne Ängste entdecken. Es wird darum gehen, dass wir auch mit Gottes Hilfe einen Weg finden, mit unseren Ängsten zu leben. Gegenkräfte zur Angst sind dabei immer Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Hoffnung, Demut und auch Glaube und Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe, schreibt der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wenn wir in Josua 1 nachsehen, wie Gott die Angst und Verzagtheit, dieses Empfinden, die Herausforderung ist mir zu groß, wie Gott das therapiert, dann entdecken wir immer eine Sache, die allen unseren Ängsten entgegen, die er allen unseren Ängsten entgegensetzt. Für all unsere Ängste gibt es in Gottes Augen ein therapeutisches Mittel. Das ist jetzt der Höhepunkt der Predigt. Dieses therapeutische Mittel ist seine Gegenwart. Gott sagt, ich bin da. Ich bin mit dir. Josua 1, Vers 5, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Niemand soll dir widerstehen. Und dann die Begründung, ich will mit dir sein. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde nicht von dir weichen. Und dasselbe wird noch einmal in Vers 9 wiederholt. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Auf Gottes Gegenwart kommt es an und die Bewusstmachung der Gottes Gegenwart. Und wir singen das so in einem Lied. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Wenn wir in Ehrfurcht vor ihn treten, weicht die Furcht. Und in der letzten Strophe heißt es, wo ich gehe, sitz und steh, lass mich dich erblicken. Lass mich mir deine Gegenwart bewusst werden. Lass mich dich erblicken. Sein Nahsein gibt uns die Chance, die Dinge unseres Lebens nämlich anders zu sehen, anders darauf zu blicken. Und Jesus ist derselben Meinung. Das Letzte, was er seinen Jüngern sagt, die schon in Panik bekommen, weil er demnächst zu seinem Vater im Himmel zurückkehrt, ist der Satz, don't panic, hab keine Panik. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und einer der stärksten Sätze der Bibel in dieselbe Richtung ist in Römer 8, Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Immer wieder werden wir in unserem Leben an Stellen kommen, an denen wir denken, das ist mir jetzt eine Schuhnummer zu groß. Da passe ich nicht rein. Da weiß ich nicht, ob ich das packe. Für den einen mag das eine berufliche Herausforderung sein. Für den anderen vielleicht ganz schlicht und einfach die Erziehung der Kinder oder die Gestaltung einer Beziehung. Andere kämpfen mit dem Schwächerwerden, mit dem Abnehmen der Kräfte oder mit einer Krankheit oder auch allgemein mit dem Älterwerden. Ihr wisst selber, wo ihr steht. In all dem, so glaube ich, würde Gott uns heute Morgen noch immer das sagen, was er damals Josua sagte. Du, nimm neues Land ein. Tritt drauf. Bewahre gradlinig mein Wort und lass die Angst nicht regieren. Sei dir meiner Gegenwart bewusst. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Neudeutsch, dann wirst du Erfolg haben. Und Erfolg heißt dabei nicht allgemeines Lebensglück und die Erfüllung aller meiner Wünsche. Gelingen heißt an dieser Stelle, erfüllte Verheißungen Gottes zu empfangen, seinen Segen zu empfangen und uns auf den Weg zu machen. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir, dass wir weites Land betreten.